Hoppe ist katholisch. Damit ist die Romanfigur Felicitas Hoppe gemeint in dem gleichnamigen Roman Hoppe, eine Biografie über Hoppe, die die Autorin selbst geschrieben hat. Wohlgemerkt eine Biografie und keine Autobiografie. In dem Roman Hoppe ist für die Heldin überlebenswichtig, dass sie katholisch erzogen und aufgewachsen ist. Religion und Glaube spielen auch in fast allen anderen Romanen von Felicitas Hoppe eine bedeutende Rolle. Im Abenteuerroman Paradiese Übersee geht es um die Heiligen Drei Könige und um den christlich grundierten Ritterroman. Johanna ist ein Roman über die heilige Johanna von Orléans, die übrigens auch in der Dreikönigsnacht zur Welt kam. So könnte man die Reihe der christlichen Motive in den Hoppe-Romanen noch um einiges fortsetzen. Die Anziehungskräfte zwischen Religion und Literatur sind seit jeher gewaltig. Das wird besonders im Werk von Felicitas Hoppe deutlich. Frau Hoppe ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Was sind das für Anziehungskräfte zwischen Religion und Literatur, die auch Ihr Werk kennzeichnen?
Ich glaube, es sind die Anziehungskräfte, die zurückgehen auf die ersten Stoffe, die Texte, die Geschichten, die man in seiner Kindheit hört. Da, glaube ich, wird der Grund gelegt. Und wenn der dort nicht gelegt wird, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig. Aber das sind die Geschichten, mit denen ich aufgewachsen bin. Und das sind sozusagen die, ja, das ist der Urgrund. Das sind die Sonntagsmessen, das sind die biblischen Geschichten, die auch zu Hause vorgelesen wurden, die man dann illustrierte. Und es ist damit dann natürlich auch eine Erzählform. Es ist eine sehr griffige Erzählform, die sehr befestigt ist und daher sehr stark erinnerbar ist. Und das ist ein Fundus, aus dem die Literatur, glaube ich, zum Teil, nicht nur meine, sondern insgesamt sogar eher unbewusst als bewusst schöpft.
Das können jetzt, wie in Ihrem Fall, biblische Geschichten sein, können aber auch Märchen sein, die Kinder prägen.
Es können Märchen sein, es kann alles Mögliche sein, es muss ja auch nicht die Religion sein, das hängt sehr stark vom Kulturkreis ab, in dem jemand aufwächst. Aber natürlich, ich glaube, dass es die Märchen dem sehr nahe kommen, weil sie mit einer ähnlichen Knappheit, Präzision und Typisierung arbeiten. Und das ist für biblische Geschichten und natürlich für Heiligenlegenden sehr, sehr spezifisch. Und deshalb sind die auch sehr, sehr, sehr plastisch.
In Ihrem Roman Hoppe erzählen Sie von zwei katholischen Sakramenten, die habe ich jetzt mal herausgenommen, von der Eucharistie, der ersten Heiligen Kommunion und von der Beichte. Die Beichte beschreiben Sie in dem Roman als eine Art Initiationserlebnis, auf dem Hoppe-Weg Schriftstellerin zu werden. Denn in ihrer ersten Beichte erlebt Hoppe, wie erlösend es sein kann, Geschichten zu erfinden. Erklären Sie uns das?
Ja, das ist dann in der Tat doch autobiografisch. Das hängt mit meiner allerersten Beichte zusammen. Und ich war ein sogenanntes Frühkommunionkind, bin also mit 5 Jahren dann, um zur Kommunion gehen zu können, schon zu dieser ersten Beichte gegangen, nicht wissend, was das damit auf sich haben würde, und wurde dann dort drin eben gefragt nach meinen Sünden. Das Interessante war, dass in diesem abgeschlossenen Raum niemand zu sehen war, eben nur dieses Beichtgitter, und natürlich schemenhaft wusste man, da sitzt eine Person dahinter, aber für mich war das ein Raum des Zuhörens und ein Raum, der überhaupt nichts Unheimliches hatte, sondern etwas unglaublich Konzentriertes. Also fast würde ich sagen, erinnerte mich an eine kleine Theaterbühne, so ein bisschen wie das Kasper-Theater meines Vaters, und jemand sagt, sprich. Naja, und mit den Sünden war es etwas schwierig, in Gedanken, Worten, Werken, aber dann dachte ich mir, hier in diesem Raum sollte gesprochen werden, und mit 5 hat man nicht so viel zu bieten, also fängt man schon an, etwas zu erfinden. Aber ich erinnere mich vor allen Dingen an die große Freude darüber, überhaupt erzählen zu können, sprechen zu können und jemanden zu haben, von dem ich plötzlich dachte, ohne zu wissen, wer er ist, da kann ich ja endlos sprechen, der wird mich auch nicht wegschicken, der wird mich auch nicht rausschicken. Und derjenige, der mich dann herausholte, war meine Mutter, weil sie draußen saß und keine Ahnung hatte, was da drinnen eigentlich vor sich ging. Also ein wunderbares Erlebnis, also ein Raum, in dem einem Gehör geschenkt wird, so sollte man es am ehesten sagen.
Dieses Erlebnis greifen Sie im Hoppe-Roman auf, und im Hoppe-Roman spielt ja Kommunikation eine ganz wichtige Rolle. Die Beichte, das heißt ja das aufgespannte Ohr Gottes, man kann in einen Raum hineinsprechen, in einen entpersonalisierten Raum, und wird trotzdem verstanden?
Ja, natürlich, man wird gerade deshalb verstanden, weil das Gegenüber gewissermaßen verschleiert ist. Aber nicht verschleiert im Sinne, ich zeige mich nicht oder ich will dich täuschen, sondern es ist so groß, dass unendlich viel darin Platz findet. Und dieses Nicht-Sichtbar-Werden oder Unbekannt-Sein bedeutet ja auch eine ungeheure Offenheit. Derjenige, der da hört, ist ja wohl der Wichtigste, aber er ist eigentlich nicht von Belang. Es geht ja nicht um ihn in dem Sinn, sondern um mich, die ich mich ihm zuwenden kann. Das ist schon eine andere Form der Kommunikation. Das ist ja nicht wie wir beide hier sitzen und miteinander sprechen. Und hat mir natürlich in meiner ganzen Egozentrik, glaube ich, unglaublich gut gefallen. Ja.
Also da ist der Priester, aber der Priester zählt ja nicht. Man sieht ihn nicht in diesem Beichtstuhl hinter diesem dunklen Fensterchen. Was zählt, ist das große, aufgespannte Ohr Gottes, das auf A gestimmt ist, heißt es, glaube ich, in dem Roman.
Ja, natürlich, Musik spielt hier eine ganz große Rolle und das hat natürlich mit meiner Neigung zur Musik zu tun. Die Vorstellung des auf A gestimmt Seins bezeichnet ja nur eine Tonschärfe. Ja? Wenn man ein Instrument stimmt, geht man vom A aus und bewegt sich dann weiter. Die Protagonistin hat ja wohl auch die Vorstellung, Gott habe sozusagen das absolute Gehör, was eine wunderbare Vorstellung ist und natürlich auch etwas mit Unbestechlichkeit zu tun hat. Wer das absolute Gehör hat, kann transponierte Musikstücke gar nicht mehr gut ertragen, weil er genau weiß, dass das nicht die richtige Fassung ist. Das ist schon ein starkes Bild, finde ich, ohne das zu versüßlichen. Ja.
Wer am Tisch des Herrn essen kann, ist für immer in Sicherheit und geht niemals hungrig zu Bett. Das ist auch ein Zitat aus Ihrem Hoppe-Roman. Der Tisch des Herrn, das ist die katholische Eucharistiefeier, die Kommunion also. Neben der Beichte, das zweite katholische Sakrament in Ihrem Buch. Was macht denn den Tisch des Herrn so besonders?
Ja, der Tisch des Herrn ist deshalb besonders, weil in meiner Vorstellung, das ist jetzt nicht orthodox oder dogmatisch formuliert, an diesem Tisch für alle Platz ist. Ich glaube, was sich hier zusammenfindet, ist die Gemeinschaft und die Gemeinschaft basiert aber eben auch auf dem gemeinsamen Mahl. Es ist eine Mahlgemeinschaft und gesättigt zu sein und zwar im physischen wie im geistigen Sinn, das verbinde ich mit dem Tisch des Herrn, der in meiner Vorstellung natürlich immer ein runder Tisch sein muss, was ja ein bisschen unsinnig ist, aber das heißt, hier fallen alle Unterschiede weg. Und es ist auch gar nicht so nötig, einander zu kennen. Mich hat es immer begeistert, dass es durch diese Ritualisierung der Mahlgemeinschaft eine Möglichkeit gibt, in der Tat, und das ist ein Reisemotiv weltweit, ganz gleich wohin man kommt, einen Ort zu wissen, an den man sich in Gemeinschaft begeben kann. Und zwar in eine Gemeinschaft, die nicht familiär, die nicht beruflich, die nicht national, die nicht sprachlich gebunden ist, an gar nichts. Ich muss da keine Sprache können. Ich muss nur die Zeichen verstehen. Und dann bin ich Teil dieser Sache. Und das ist für eine so nomadisierende Protagonistin wie diese Hoppe-Figur natürlich der ideale Ort. Und deshalb sagt sie, die durch die Welt geistert, würde ich fast sagen, und manchmal schattenhaft wird, in ihrem Geist selbst aber aufgehoben, weil sie weiß, dass es überall diesen Tisch gibt.
Das ist die katholische Idee. Die katholische Familie wird zur Weltfamilie und überall ist man zu Hause. Wobei die Eucharistiefeier selbst, die Sehnsucht nach runden Tischen, wie Sie einmal sagen, nur den großen runden Sehnsuchtstisch antizipiert. Also die Sehnsucht bleibt ja immer.
Die Sehnsucht bleibt. Es ist ja nur ein Vorgeschmack. Davon muss man immer ausgehen, aber das ist ja, was mir am Leben so gefällt. Das Leben ist ja in gewisser Weise auch ein Abglanz von etwas, was man in der Tat nicht sehen kann oder noch nicht sehen kann. Das heißt, wir müssen ja wohl doch davon ausgehen, dass hinter all dem etwas anderes ist. Was das ist, wie man sich das vorstellt, ist eine ganz andere Frage. Und daher glaube ich, der Wunsch nach der ewigen Bewegung, dem ewigen Reisen, der Zubewegung, besser gesagt, auf etwas hin und natürlich auch das Motiv der Wiederholung. Wir tun diese Dinge so lange, bis wir entweder angekommen sind oder nicht oder uns angekommen glauben. Und das ist schon etwas sehr Faszinierendes. Das heißt, in der Wiederholung des Rituals, in dem Wissen, dass wir natürlich auch niemals satt werden. Wir essen ja, um wieder hungrig zu werden. Das ist nun mal das Leben. Also es gibt ja im Leben keine Sättigung, außer dann, wenn wir tot sind. Und das finde ich schon eine wunderbare Sache. Es wird aber auch in dem Buch erwähnt, die Sehnsucht danach, dass das dann alles einmal aufhören wird. Und das hat mich am Ende selbst überrascht, dass das Motiv der Stille und des Stillstands im Hoppe-Buch auftaucht. Also die Sehnsucht, dass auch das Reisen irgendwann einmal zu Ende sein möge und dass wir dann eben nicht mehr wandern müssen. Das stelle ich mir schon schön vor. Und im Übrigen, dass dann auch keine Geschichten mehr erzählt werden, was man sich als Lebender ja weder vorstellen kann noch möchte.
Aber bis dahin werden noch viele bis Geschichten. Dahin. So weit sind wir zum Glück noch nicht. Der Tisch des Herrn, das setzt sich auch in anderen Romanen fort. Das ist ein Motiv, das immer wieder auftaucht im Roman Paradiese Übersee, besonders als Tisch der Artus-Sage. Der Tisch des Herrn, der runde Tisch in der Artus-Sage, was hat es damit auf sich?
Der runde Tisch ist natürlich in der Artus-Sage auch ein Gemeinschaftstisch und es wird dann immer diskutiert, passen 12, also quasi apostolisch 12 Ritter ran oder sind es 1000 oder so, das spielt ja im Grunde keine Rolle, aber was eine Rolle spielt und das ist natürlich interessant in der Absetzung von meiner demokratischen Hoppe-Fantasie, so nach dem Motto Platz für alle. Man darf ja nicht vergessen, was diese Rittergesellschaft so faszinierend macht, ist natürlich ihre Exklusivität. Das heißt, an diesen Tisch, ich vergesse das selber gerne, aber es fiel mir neulich wieder ein, an diesen Tisch werden natürlich nur die Besten der Besten geladen, das heißt, die zumindest König Artus für die Besten hält und die dann immer wieder mal aufstehen müssen, losreiten, etwas erleben, Abenteuer bestehen bzw. etwas suchen müssen, das ihnen begegnet, die Aventüre, um dann zurückzukommen und zu berichten. Und da hat man schon auch das Gefühl, in diesen Club wird auch nicht ohne weiteres jeder aufgenommen. Und das ist natürlich durchaus auch eine Ausformung christlicher Motive. Also was qualifiziert mich, in diese Gesellschaft hineinzukommen? Doch, dass ich mich an bestimmte Regeln halte, vielleicht Gelübde ablege und natürlich sage, ich unterwerfe mich schon diesem Hofstaat des König Artus. Das ist schon klar. Im Übrigen natürlich eine reine Männergesellschaft, darf man nicht vergessen.
Aber diese Hierarchie, das löst sich natürlich auch irgendwann in der Sehnsucht nach runden Tischen auf. Natürlich, wer oben steht, wer unten steht, der kleinste Ritter, die Frau, der Mann, alle sind an den runden Tisch irgendwann geladen.
Sie sind es und vor allen Dingen ist natürlich, glaube ich, in der Erkenntnis der Unterschiedlichkeit entsteht der, also besteht ja überhaupt die einzige Möglichkeit, Gemeinschaft herzustellen. Also runder Tisch heißt ja nicht Gleichmacherei, sondern zu sagen, jeder sitzt an seinem Platz und auf, und das illustriert die Artus-Runde wunderbar. Das sind ja sehr verschiedene Typen und die haben auch sehr verschiedene Fähigkeiten und sehr unterschiedliche Schwächen. Und dieses Hervorheben der Stärken und Schwächen, die unterschiedlich sind, sind ja dann auch wieder keine Idealtypen. Das ist schon großartig.
Die Beichte, die Eucharistie, die runden Tische, das sind Motive, die immer wieder auftauchen und die bei Ihnen sehr positiv auch das Beichterlebnis, Eucharistieerlebnis besetzt sind. Sie haben Ihre erste Beichte, die Sie gerade geschildert haben, ähnlich erlebt wie in dem Hoppe-Roman, das erzählt wird. Ist das vielleicht auch ein romantisches Verhältnis, das Sie zur Beichte und zur Kommunion, ja zur Kirche überhaupt haben? Besteht da die Gefahr, dass Sie Kirche und Religion in Ihrem Roman idealisieren?
Naja, ich meine, diese Gefahr besteht immer, wenn man sein Verhältnis zu Dingen sozusagen so laufen lässt und nicht überprüft. Das ist ja immer die Frage, was überprüfe ich? So wie ich aber auch sagen könnte, ich müsste als Autorin, ich schreibe nun keine Lyrik und schon gar keine Naturlyrik. Natur spielt in meinen Texten eine sehr geringe Rolle. Aber ich wähle das nur als Beispiel. Da muss man, auch da merkt man, dass man sein Verhältnis zu etwas überprüfen muss und dann sagt man ja, der Wald ist bei dir dann doch immer so ein Kitschraum oder so. Und ich glaube schon, dass ich das überprüfe und dass ich damit spiele. Es gibt sehr viele Momente, in denen das ironisiert wird, vielleicht in meinem Johanna-Roman am kritischsten. Nicht im Sinne der Nicht-Ernstnahme, sondern da wird das Ganze auf den Prüfstand gestellt, schon allein deshalb, weil Johanna das so todernst nimmt und zwar mit allen Konsequenzen, den Glauben, die Eucharistie hat für Johanna so wahnsinnig viel bedeutet, dass die Inquisitoren natürlich genau wussten, warum sie ihr den Leib Christi entzogen haben im Gefängnis. Also das sind schon Dinge, die für uns doch heute oder für mich über weite Strecken nicht mehr ganz nachvollziehbar sind und die ich deshalb variiere und dann immer wieder in den Texten durchspiele. Im Urgrund muss ich sagen, wäre es in meinem Fall seltsam, ich würde sozusagen eine positive Erfahrung in ein Trauma verwandeln. Das haben genug, also das ist mir nicht widerfahren und es wäre mir seltsam, es so in meine Texte einfließen zu lassen. Aber ich kenne natürlich unendlich viele Gegengeschichten. Also das heißt, man ist, wenn man sich gerne an bestimmte Dinge erinnert, immer mit denen konfrontiert, die darunter gelitten haben, die davon gepeinigt waren. Und das muss man miteinander abgleichen. Aber es ändert nichts daran, dass das eine enorme, nicht nur erzählerische Energiequelle ist.
Die heilige Johanna, Sie sprachen es gerade an, da lösen Sie das, indem Sie das auch ironisieren. Das kommt in diesem Roman auch vor. Die heilige Johanna, da haben Sie ein ganzes Buch gewidmet, ist eigentlich sehr gewagt, denn Johanna von Orléans scheint ein überwältigender Spiegel für die großen Themen der Literatur zu sein. Ich sag mal ein paar Namen, Voltaire, Schiller, Shaw, nicht zuletzt Bertolt Brecht, haben sich an der Heiligen abgearbeitet. Warum die heilige Johanna? Was macht die für Schriftsteller so attraktiv?
Also ich glaube, dass sie deshalb attraktiv ist, weil sie rätselhaft ist. Sie hat eine Radikalität, die provoziert. Und ich glaube, dass Gestalten, die provozieren, und da gehören die Heiligen nun mal dazu, wobei ich sie unter den Heiligen als eine Sonderheilige nennen würde, weil Johanna weder Wunder gewirkt hat, noch sonst so die Standards des Heiligen erfüllt und, glaube ich, auch nur heilig gesprochen wurde, nicht nur, aber vor allem aus politischen Gründen damals, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist aber eine Sondergeschichte. Es ist die provokative Kraft, es ist die Jugend, es ist die unglaubliche Radikalität, es ist diese merkwürdige Mischung aus positiven und eben auch aus negativen Eigenschaften, aus denen eine Anziehungskraft erwächst. Ich glaube, es ist ihre innere und auch äußere Unbestechlichkeit, die einen eigentlich wahnsinnig macht. Wie anziehend sie ist, im Übrigen auch als weibliche Ritterfigur, zeigt ja die Tatsache, dass es fast ausschließlich Männer sind, die über sie geschrieben haben, während Frauen vor dieser Gestalt ein bisschen zurückschrecken, weil sie doch sehr amazonenhaft ist. Unweiblich, unsympathisch, kein Role Model. Also Johanna taugt nicht für die Frauenbewegung. Sie mochte Frauen eigentlich überhaupt nicht. Sie hat sie als Konkurrenz betrachtet. Also sie ist vollkommen singulär und damit natürlich die ideale Romangestalt. Und sie ist natürlich in dem Sinn wahnsinnig, als sie sich wirklich, und das hat mich fasziniert und heute ist das nicht mehr nachvollziehbar, sie stellt sich in die unmittelbare Gefolgschaft Christi. Also das, was wir die Imitatio Christi nennen, das hat Johanna versucht zu tun, ohne dass sie das hätte bezeichnen können, weil ihr dafür der Hintergrund fehlte. Aber sie tut es und darin ist etwas enthalten und das wird im Roman durchgespielt, was, glaube ich, eine der größten Gefahren des Christentums überhaupt ist und auch religiösen Fanatismus, den Johanna auch hat. Es ist die tiefste Gläubigkeit verbunden mit größter Hybris. Und jeder Heilige, ich tue jetzt so, als würde ich Heilige kennen, aber wird wissen, wovon ich spreche, weil diese Gratwanderung auf dem Weg dorthin zu diesem hochstrebenden Ziel den Menschen natürlich Verführungen aussetzt, die enorm sind. Und deshalb wird immer wieder gesagt, Johanna Prahlhans, Aufschneider Gottes, hast du wirklich geglaubt, du bist seine Tochter, die Schwester von Jesus? Jesus war ein Einzelkind, wird dann noch gesagt, und so weiter und so fort. Also das heißt, dass man auch sagt, was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du dich auf diese Weise auf den Weg zu Gott machst? Und was daraus geworden ist, wissen wir, sie ist als Ketzerin verbrannt worden. Das heißt, der Preis, den sie gezahlt hat, ist hoch. Und diese Figur schillert und das wird sie immer tun. Und eigentlich die einzige Figur, von der ich manchmal denke, ich würde gerne noch mal einen Roman über sie schreiben, obwohl mir schon der erste fast das Genick gebrochen hat.
Das Genick gebrochen hat, man kommt ihr nicht so richtig bei. Das liegt natürlich auch an der Provokation der Heiligkeit. Nicht? Heilig, wie schafft man über eine Heilige zu schaffen? Die Wissenschaft kann sie auch nicht einfangen. Auch darum geht es in ihrem Roman Johanna. Ihre Romanheldin scheitert ja an der Doktorarbeit, an einer wissenschaftlichen Arbeit, weil man ihrer inneren Wahrheit mit äußeren Mitteln nicht nahe kommt.
Ja, die Wissenschaft spielt ja in meinen Büchern eine sehr ambivalente Rolle. Auch in Paradiese Übersee gibt es einen Pauschalisten, der sich doch sehr stark in den Fängen der Wissenschaft befindet. Man sollte diese Ironisierung nicht überschätzen. Es ist keine Bankrotterklärung an die Wissenschaft, der ich persönlich auch viel zu verdanken habe. Aber das Regelwerk, die Ordnungssysteme, die Möglichkeiten der Beschreibung sind dann eben doch sehr sehr begrenzt. Und das betrifft natürlich auch die Theologie als Wissenschaft. Es sind ja nun Magister, Theologen, die in ihrer inquisitorischen Befragung an dieser Person scheitern. Und die Literaten, inklusive ich selbst, sind natürlich an diesem Stoff gescheitert, glaube ich, weil die Figur, das sage ich jetzt überspitzt, etwas hat, was uns eben auch an Religion abschreckt. Sie ist unmenschlich, sie scheint unmenschlich. Und daher die Wolte, dass die meisten versuchen, Johanna in so ein Verhältnis zu setzen. Bei Schiller ist das am deutlichsten, sie muss sich verlieben. Und dann ist man sozusagen vom höheren Auftrag befreit. Eigentlich eine schöne Idee, dass man sie in die Schlacht schickt und in die Augen eines Engländers blicken lässt und plötzlich, ich meine, das ist eine junge Frau und die guckt den an und sagt, mein Gott, ja, den kann ich gar nicht töten, den liebe ich ja. Das ist dann natürlich eine andere Liebe, da wird dieser Liebestausch dann vollzogen, was in den Ritterromanen natürlich auch vorkommt. Jemand, der einen Menschen liebt, verschläft den Gral. Lancelot verschläft den Gral, weil er Ginevra liebt. Und das macht uns natürlich schon sehr glücklich, Menschen zu treffen. Und darauf habe ich aber verzichtet. Das war mir dann zu simpel. Also meine Johanna, ihr ist keine Liebesgeschichte beschieden, nein.
Man muss an Johanna scheitern. Das wird immer schwierig bleiben, über sie zu schreiben. Es bleibt also nur der Wunsch, über Johanna zu schreiben. Ein Wunsch, der sich nie erfüllen wird, der aber glänzt, der wunderschön ist. Auch in Ihrem Johanna-Roman nicht der Weg, sondern der Wunsch ist das Ziel.
Ja, der Wunsch ist vielleicht nicht das Ziel, aber der Wunsch ist die Triebfeder, würde ich sagen. Der Wunsch ist die Triebfeder und da sind wir eigentlich ja auch bei der Ritualisierung, bei der Wiederholung. Und daher kommt es ja, dass diese Dinge bei mir in zwar untergründiger, aber durchaus in kleinem Maßstab manischer Manier eben auch immer wieder durchgespielt werden. Und es gibt Momente, und das, glaube ich, ist ja auch im religiösen Erleben so. Es ist ja nicht so, dass ein Mensch, der irgendwie metaphysische, transzendentale Bezüge hat, den ganzen Tag im Angesicht des Domes schwelgt und dann Erlebnisse besonderer Art hat, sondern es ist die Grundierung. Und im Schreiben gibt es Momente, wo das aufscheint und die sind ganz, ganz selten. Und es gibt in meinem Johanna-Roman eine Passage, wo Johanna der Krönung Karls VII. Beiwohnt, das war ihr Lebenstraum. Ein sehr weltlicher Traum. Ich möchte Karl den VII. Krönen. Auch hier wieder die Vermessenheit. Und in der Kathedrale zu Reims ist Johanna die einzige Frau. Und man sieht sie dort, ich sehe sie dort, so wird sie beschrieben. Sie ist die Fahnenträgerin und steht dort in ihrer strahlenden Rüstung. Und man weiß genau, das ist nicht mehr der Wunsch, das ist kurzfristig das Ziel. Und ich glaube, ohne das überhöhen zu wollen, dass sie in diesem Moment einen Ewigkeitsgenuss gehabt hat, der wahrscheinlich sehr kurz war. Aber und das merkt man, wenn man darüber schreibt. Aber das entschwindet einem auch ganz schnell wieder.
Das ist und bleibt schwer zu erden, einfach dieses Thema. Es ist einmal in einer Kritik gesagt worden, ihre Blickrichtung in dem Johanna-Roman sei keine horizontale Blickrichtung, sondern eine vertikale, eine, die nach oben strebt, so hat das ein Kritiker mal ausgedrückt, und sich so an der Provokation versucht, die das Heilige immer bleibt. Hat er Sie da richtig verstanden?
Ich denke schon. Es spielen ja, ich bin da immer so etwas elementarer und ich habe ja so eine Neigung zu Handwerkern. Bei mir ist dann immer von Leitern die Rede. Da gibt es dann Leitern nach oben und Leitern nach unten und in der Mitte des runden Tisches gibt es ein Loch und da muss stellvertretend, muss dann immer mal einer hoch oder runtersteigen, ist ja eigentlich jesuanisch, aufgefahren in den hinabgestiegen in die Hölle und aufgefahren in den Himmel. Ja, aber das ist natürlich ein Kathedralenprinzip. Die großen Kathedralenbauer haben ja auch so gebaut, dass man das Ende eigentlich gar nicht, man sieht es nicht. Die schönsten Dinge sind nicht dem Menschen sichtbar, sondern man stellt sie eigentlich für Gott aus. Das ist natürlich, ich schreibe ja nicht für Gott, aber das ist natürlich eine Vorstellung, die heute so Meilen, Millionen Meilen weit von uns entfernt ist, etwas irgendwo zur Ansicht zu bringen, das wir dann selber nicht mehr sehen können. Das wäre natürlich so ein vertikales Prinzip und das ist im Schreiben ja auch nicht nachvollziehbar, aber in der alten Architektur kann man das sehr genau sehen.
Das ist genau die Idee der gotischen Kathedrale.
Genau.
Der Baumeister der gotischen Kathedrale, wenn man die gotischen Kathedralen sieht, merkt man das. Der lässt alles nach oben streben,
ja.
Das zieht die Blicke nach oben. Das Beispiel Johanna in der Literatur zeigt aber auch auf, wie schwierig es ist, religiöse Stoffe in der Literatur oder auch der Kunst überhaupt zu verarbeiten. Man scheint da nur die Möglichkeit zu haben, sich zwischen Parodie oder Hymnus, zwischen Verehrung oder Verachtung zu unterscheiden. Und bei Verehrung und Hymnus lauert obendrein noch die Kitschfalle. Hatten Sie diese Bedenken auch, als Sie sich daran machten, den Johanna-Roman zu schreiben?
Ja, das war ein ganz, ganz großes Problem. Und das ist genau, wie Sie das beschreiben. Es ist ja immer so, wenn man etwas nicht versteht, dann verspottet man es. Spott kann sehr unterhaltend sein, aber der Spott fördert die Erkenntnis nicht. Wenn man glaubt, etwas verstanden zu haben, dann idolisiert man es und idealisiert es und stellt sich über jene, die keinen Zugang dazu haben. Und natürlich funktioniert beides nicht. Es gibt andererseits, wenn es um das Besondere geht, leider Gottes auch keine richtige Mittellage. Also keine goldene Mitte. Und das bedeutet, bei solchen Stoffen entsteht automatisch eine Art merkwürdiges Schwanken. Und das sieht man gespiegelt. Also es gibt ja sehr viele Theorien darüber, dass es Johanna gar nicht gegeben habe und eine andere habe man verbrannt. Und das heißt, das Komplementär zur heiligen Überhöhungslegende ist in dem Fall dann die Verschwörungstheorie. Ja, und das alles kann man in diesem Buch, das dann Gott sei Dank doch fertig geworden ist, finden. Ich glaube, dieses Hin und Her, dieses ewige Ziehen und Zockeln, also das, wie hin und her gerissen auch ich war. Zeitweise wollte ich zwei Bücher auf einmal schreiben. Ich wollte eine Johanna-Operette schreiben. Ich hatte wahnhafte Vorstellungen, diesen Stoff, um mich zu befreien, ins Komödiantische zu ziehen. Und da habe ich dann natürlich sehr schnell gemerkt, das geht nicht.
Aber daraus kann ja auch eine Spannung erwachsen. Das Ironisieren, die Parodie, aber trotzdem den Hymnus, die Verehrung nicht aus dem Auge zu verlieren.
Es speist sich ja letzten Endes aus derselben Quelle. Also das Entscheidende ist, dass dieser Stoff eine Intensität besitzt, die überhaupt etwas hervorbringt. Und da sollte man am Ende nicht kleinlich sein. Und also ich glaube, daraus, also aus dieser Kraftquelle kommt dann schon was.
Johanna wurde in der Dreikönigsnacht geboren. Ein ganz wichtiger Sachverhalt, auch in ihrem Buch, ein ganz wichtiger Satz. Warum ist das so wichtig?
Naja, ehrlich gesagt gibt es für mich, also ich habe so zwei Lieblingstage, ich habe mich viel mit Heiligen beschäftigt und habe da natürlich meine Lieblinge, aber von den Festtagen gibt es zwei, ist der 6. Januar, weil das der Dreikönigstag ist und auf Johanna stieß ich viel später und ich verbinde traditionell natürlich den 6. Januar immer mit dem Dreikönigstag, der für mich eigentlich fast der schönste Festtag ist. Der andere, der 6. Dezember, der Nikolaustag, ist mir auch sehr lieb. Aber der Dreikönigstag ist eigentlich der tollste.
Auf die drei Könige kommen wir jetzt zu sprechen. Schon vor dem Roman Johanna haben Sie sich in Ihrem Roman mit den heiligen drei Königen beschäftigt. Sie haben sogar einmal gesagt, Ihr Roman Paradiese Übersee sei auch ein Roman über die heiligen drei Könige. Paradiese Übersee, auf den ersten Blick ist das vielleicht nicht so ersichtlich. Wie meinen Sie das?
Es ist ein Reiseroman und ich finde zu den drei Königen, wie ich jetzt hier wieder bei der Ausstellung in Köln sehen konnte, wo der Reise als Titel eine ganze Abteilung gewidmet ist, gibt es ja eigentlich keine schöneren Gestalten, die man sich als Reisepatrone und Begleiter denken kann als diese. Und sie sind natürlich erstmal Könige und ich als altes Märchengeschöpf, nicht Märchengeschöpf, sondern als aus Märchen sich immer noch Speisende, bin natürlich, sobald ein König auf den Plan tritt, fasziniert. Und zwar nicht wegen seiner Macht und Herrlichkeit, sondern weil das Königtum etwas Erhabenes ist, auch wenn es ein Kind wäre. Und diese drei Könige erst einmal in ihrer Dreiheit als Truppe von Dreien, die wissen, dass da etwas auf sie wartet, die sich auf die Suche nach etwas machen, von dem sie nicht genau wissen, was es ist. Also eine Verheißung. Sie haben vorhin diesen Wunsch erwähnt und dann losziehen. Und die folgen ja einer Konstante, diesem Art Fixpunkt, diesem Stern. Und diese Bewegung geht natürlich, wenn ich das anekdotisch anführen darf, auch auf meine Kindheit zurück. Wir hatten ja natürlich eine Krippe, so eine ganz kleine, gar nicht pompös, mit so eigentlich relativ nicht besonderen Figuren. Und die drei Könige, die ja auch in diesem Ensemble vorhanden sind, die durften natürlich am Weihnachtstag noch nicht an der Krippe stehen, sondern erst am 6. Januar. Und wir Kinder rückten zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar jeden Tag diese drei Könige mit ihren Tieren ein winziges Stück, so einen halben Zentimeter näher an diese Krippe heran. Und am 6. Januar kamen die dann an. Und das sind vielleicht so Initiationen, also dass man weiß, das sind meine Reisebegleiter von Anfang an.
Die drei Könige kommen. Du sollst nämlich wissen, dass die Könige kommen, heißt es auch im Hoppe-Roman. Da spielen sie auch eine große Rolle. Am Ende tröstet diese große Gewissheit, die hat einen enormen Trost. Worin besteht dieser Trost?
In der Trost, hier ist es ja interessant, die Könige kommen ja dorthin, wo eigentlich jemand viel Wichtigeres schon längst angekommen ist. Die Könige sind die Ankommenden, die den Angekommenen begrüßen, nämlich das Kind in der Krippe. Und dieses die Könige kommen, ist sozusagen eine doppelte Ankündigung, die geht zurück auf ein Weihnachtsspiel, in dem ich Hirte war in meiner Jugend, das Orff'sche Weihnachtsspiel. Und da musste einer der Hirten dann ansagen, in Paradiese Übersee ist es so eine Art Herold, der musste dem Publikum als Botenberichter klar machen, dass die da hinten jetzt kommen und immer sagen, die Könige kommen, die Könige kommen. Also das war die Theaterformel. Und dann marschierten die eben so langsam heran. Und das heißt, er kündigt diese prächtige Ankunft an. Zugleich ist aber der eigentliche König schon da. Das ist doch eine verrückte Sache. Das war mir als Kind natürlich überhaupt nicht klar.
Der eigentliche König, das Christuskind, ist schon da. Aber man darf die Bedeutung der Heiligen Drei Könige ja, weiß Gott, nicht unterschätzen, denn sie sorgen dafür, dass die Welt davon erfährt. Ja. Sonst wäre es vielleicht in der Krippe, in diesem Stall, irgendwo im Niemandsland dabei geblieben, wenn die drei Könige nicht gekommen wären und das in die Welt hinausgetragen hätten.
Also das ist natürlich völlig klar und ich denke, dass diese Szene mit den drei Königen, die an die Krippe kommen und diesen ganzen weiten Weg gegangen sind, der für uns ja auch mit ganz starken exotischen bis exotistischen Fantasien beladen ist und sehr aufgefüllt ist, ist, glaube ich, eines der stärksten Bilder, die es im Christentum überhaupt gibt. Auch wegen dieses wahnsinnigen Gefälles, dass eben wirklich drei Könige kommen, um ein Kind zu finden und dann davon Kunde zu geben. Das ist, wenn man jetzt also als Konstruktion sich das vorstellt, ist das schon ziemlich, ziemlich genial. Ne?
Da tauchen in ihren Romanen die drei Könige auf, ein Ritter taucht auf, einmal heißt es sogar, der Ritter, das bin übrigens ich, am Ende von Paradiese Übersee. Dann sind sie einmal die Hirtin in dem Hoppe-Roman, die Hirtin an der Krippe, auch ein autobiografisches Erlebnis, das sie da einfließen lassen. Das sind aber alles entpersonalisierte Figuren. Das sind ja alles, ja, das ist so wie so ein aufgespanntes Ohr Gottes, nicht? Aber das sind Leute, die keine Charaktere haben, oder?
Ja, das ist ja das Schöne an ihnen. Sie haben Charaktere, aber, und das tun die Könige, das tun die Hirten, sie übernehmen Aufgaben. Und das Entscheidende ist, und das tun viele Figuren in meinen Büchern, sie definieren sich über das, was sie tun. Und das mag altmodisch sein oder merkwürdig sein, das ist für mich die Art der Charakterisierung überhaupt von nicht von Menschen eben als Charakteren, sondern von menschlicher Existenz und menschlichem Tun. Und da kann ich vielleicht nochmal anfügen, um das klar zu machen, meinen wirklich größten Lieblingsheiligen, die Könige spielen eine Sonderrolle, aber mein echter Lieblingsheiliger ist der heilige Christophorus. Und Christophorus ist der Christusträger. Und während die Könige Kunde von dem Kind geben, ist Christophorus derjenige, der das Kind trägt. Und es ja kaum schafft, es durch den Fluss zu tragen. Und das ist eine Gestalt, die sich über ihr Tun, nämlich über das Tragen von Lasten, übrigens auch Reisende durch den Fluss zu bringen und zwar hin und her zu gehen, definiert. Und es gibt einen wunderbaren Text eines schwedischen Gegenwartsautors, dessen Namen mir leider gerade nicht einfällt, wo ein Wirt mit Christophorus spricht und sagt, das ist ja furchtbar, wie du lebst, du musst ja immer nur eine Rolle spielen. Und er klar macht, dass wir durch unsere Rolle, die wir annehmen, eigentlich das werden, was wir sind. Dass es also keine Verleugnung ist des Selbst, das Typische, das Tun, das sich durch die Handlung definieren, sondern dass es uns zu dem bringt, für das wir vielleicht gedacht und vorgesehen sind. Also vielleicht ist die ganze Idee unseres persönlichen Charakters ein wenig eine Illusion. Und im Hoppe-Buch heißt es ja, wozu ein Charakter, wenn man auch ein Typ sein kann.
Bei den Königen ist ja auch sehr interessant, dass sie in der Bibel in der Dreierzahl gar nicht vorkommen. Es ist gar nicht von Kaspar, Melchior und Balthasar diese Rede. Die Könige gewinnen eigentlich erst ihre Bedeutung im Lauf der Geschichte, auch der Weltgeschichte, über die Legenden. Also sie sind dann irgendwann so mächtig, diese Erfindung Kaspar, Melchior und Balthasar, die natürlich dann keine Erfindung mehr ist, sondern weil sie so mächtig wird, dass sie zum Beispiel den Kölner Dom möglich macht.
Naja, ich meine, das ist doch geradezu, also das ist mehr als faszinierend, weil es zeigt, welche ungeheure Kraft, nämlich Schöpferkraft, aus diesen Bildern und den Geschichten hervorgeht, und die wird dann eben wirklich in Handlung umgewandelt. Deshalb lieben und fürchten wir Erzählungen zugleich. Deshalb lieben und fürchten wir zu Recht die Religion. Wir wissen, dass wir durch diese Bilder angeleitet werden können zu allen möglichen Dingen. Wir können manipuliert werden, unterdrückt werden, erschreckt werden. Wir können aber auch beglückt werden und womöglich gerettet werden. Und das alles durch die Imagination. Und wenn wir das nicht hätten, also Wachsamkeit ist immer gefragt, aber wenn man sich die Bilder anschaut, ich habe mir die Fotos angeschaut, diese Prozession der Überführung der Gebeine und natürlich auch zu einem ganz entscheidenden Zeitpunkt in der deutschen Geschichte wiederum, das ist doch schon alles, das ist einfach verrückt, aber es zeigt doch, dass das mehr ist als irgendwie nur so Larifari und irgendwie ein bisschen Tradition und ein bisschen Kirmes, sondern dass es wirklich schöpferische Kräfte hat.
Und eine große Bedeutung haben da auch die Requisiten, also die Krone der Könige, Weihrauch, Myrrhe, das, was sie mit sich tragen. Und das ist in Ihrem Roman ja auch so. Die Requisiten spielen eine enorme Rolle. Den Rucksack schnüren, den Stab in die Hand nehmen und sich furchtlos auf den Weg machen. Das ist ein Zitat aus Paradiese Übersee. Und genau das tun die Könige ja auch. Rucksack, Stab, Königskrone, der Beichtstuhl ist auch so ein wichtiges Requisit. Welche Bedeutung haben die denn eigentlich, wenn sie über Religion schreiben? Ist das eine magische Bedeutung?
Ja, ich bin ganz glücklich, dass Sie das erwähnen, weil ich das selber jetzt schon aus den Augen verloren hatte, aber das ist natürlich absolut entscheidend. Das ist natürlich auch ein Rudiment aus den Märchen, wo ich oft erwähne, dass ich denke, dass Gegenstände, Requisiten auch Protagonisten sein können, und in der Religion hat die Weitergabe, seien es jetzt von Reliquien, Knochen und so weiter, Domschätze, was es alles ist, also wo was, das spielt ja eine ganz, ganz große Rolle. Und darin sind die Dinge ja aufbewahrt für eine, nicht für die Ewigkeit, aber für eine Zeitdauer, die menschliches Leben also überdauert. Also die Dinge halten länger in der Regel als ein Menschenleben und werden natürlich damit symbolhaft und auch zu Zeichen. Und ich bin weit von jeder Form von Fetischismus entfernt und liebe ja an der christlichen Religion, dass man letzten Endes, um den runden Tisch durch die Hintertür nochmal zu erwähnen, natürlich das Sakrament vollziehen kann, ohne irgendwelche großen Requisiten. Es muss kein Spezialkelch sein, man muss kein spezielles Gewand anhaben. Wenn man das hat, alles schön und gut, aber in der Not sind diese Dinge einfach zu vollziehen. Aber zum Erzählen ist das Requisit unverzichtbar, und ich schrieb neulich einen Text, aus dem vielleicht irgendwann mal was werden wird. Und da ist davon die Rede, dass in ihrer besten Zeit die Dinge nichts als sich selbst spielten. Sie spielten Kronen und nicht Könige. Sie spielten Ringe und nicht Finger. Sie spielten und so weiter. Also wo das Requisit ein Eigenleben für sich beansprucht, das ist auch viel Spielerei, aber das begeistert mich, ja.
Ein anderes spannendes Requisit für einen Schriftsteller wäre vielleicht auch ein kleines Höckerchen. Ein Hocker, den der Schriftsteller am Tor zur jenseitigen Welt, zur anderen Welt aufbaut und sich dorthin setzt. Literatur als Erkenntnisinstrument, ist das zu hoch gegriffen? Oder kann man das wirklich so sagen, dass Literatur auch eine Brücke bauen kann ins Jenseitige?
Naja, ich glaube, dass die Literatur uns immer wieder auffordert, wohin auch immer zu schauen, ob wir nach unten schauen, neben uns, in das, was wir ein Jenseits nennen könnten. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Formen, und das ist, also wenn ich jetzt nicht von Literatur spreche, die der puren Unterhaltung dient, so dass man abends gut einschlafen kann oder so, dann ist die Literatur natürlich die Ressource, die uns hilft, über uns hinaus zu denken oder zu fühlen oder Dimensionen anzunehmen, die seelischer, psychischer Natur sein können. Das muss gar nicht immer transzendental sein. Also die uns die Räume erweitern. Also das sehe ich ganz klar.
Aber Literatur hat ihr auch ihre Grenzen. Heute wird Kunst oft, die Kunst habe die Religion ersetzt, heißt es häufig. Aber Schriftsteller sind keine Priester und Gedichte sind keine Gebete. Da muss man schon sauber trennen, oder?
Also aus meiner Sicht ja. Ich weiß, dass das Kolleginnen und Kollegen zum Teil anders sehen. Für mich ist das schon sehr getrennt, weil ich mich weder als Predigerin noch als Verfasserin von Gebeten, für mich sind meine Texte jetzt kein Gespräch mit Gott. Würde ich mit Gott sprechen, ich halte mich jetzt nicht für eine große Beterin, dann hätte das jedenfalls nicht die Form meiner Literatur. Von Ersatz ist da auch nicht zu sprechen, es ist eigentlich ein Bereich für sich, ein anderer Bereich, der Dinge reflektiert, aber der sich niemals als Ersatz anbietet. Ich finde diesen Wettbewerb auch, ich habe ihn immer merkwürdig gefunden und geschuldet dem Wunsch nach Ordnung. Die Menschen wollen dann irgendwie immer hören, du gehst nicht in die Kirche, aber dafür liest du dann ein gutes Buch oder gehst sonntags in eine Lesung. Jeder soll sonntags dann tun, was er tun möchte, aber das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun.
Der Schriftsteller ist kein Priester. Sie haben einmal gesagt, Literatur bleibt immer eine recht zweifelhafte, wenn auch beglückende, glückliche Komödie. Ist das richtig?
Ja, ich denke schon. Es hat natürlich etwas mit dem Glauben zu tun. Wenn es gibt nun Schriftsteller, die sind sicher tiefgläubig, die sind sicher auch orthodox gläubig. Aber der literarische Text ist ja kein Dogma. Kann er um Gottes Willen sowieso nicht sein. Und ich glaube, dass der Spielcharakter viel stärker ist. Und was damit kehren wir zum Anfang zurück, damit schließt sich sozusagen der Kreis. Die Literatur ist nun wirklich kein Sakrament. Und da scheiden sich, glaube ich, wirklich deutlich die Geister. Also wenn ich jetzt sage, ich glaube, in der Eucharistie bekomme ich den Leib Christi, dann kann ich nicht sagen, ich glaube, wenn ich Kafka lese, bekomme ich, weiß ich nicht. Das wäre ja auch völlig unsinnig. Das heißt, dieses Sakramentale, nämlich eine durch eine höhere Macht angenommene Verbundenheit, kann es für mich durch die Literatur nicht geben. Das macht sie zutiefst menschlich und rührend verlässlich. Und wenn es anders wäre, dann wäre das ja für mich ein wahnsinniger Druck. Und wenn ich etwas auf den Tod nicht leiden kann, ist es die Vergötzung von Schriftstellern. Das geht mir richtig gegen den Strich.
Da müssen wir also immer aufpassen, weil Schriftsteller ja immer wieder gefragt werden zu allen weltpolitischen Problemen. Die werden ja wie Priester manchmal schon überhöht. Ja, dann fragen wir mal den Günter Grass oder den Martin Walser.
Ja, man staunt doch, weil man irgendwie denkt, das sind doch Menschen. Und man kann sich mit Menschen über alles unterhalten und spekulieren. Aber diese Vorstellung, die mich heute besonders irritiert, da wir in einer ausgemachten Expertengesellschaft leben, dass man dann diese einzelnen Individuen fragt und sich von denen tatsächlich erhofft, dass sie so eine Gesamtschau geben können. Das deutet natürlich darauf hin, dass Menschen sich offensichtlich nach wie vor eben nicht nach Expertise, sondern nach größeren Sinnzusammenhängen sehen. Also so scheint es mir.
In Ihren Romanen, in Ihrem Werk finden sich viele religiöse Spuren. Sie bekennen sich offen dazu, dass Sie katholisch sind. Viele andere Schriftsteller scheuen das religiöse Bekenntnis wie Teufel das Weihwasser. Warum ist das eigentlich so? Weil die Nachfahren der Postmoderne vor nicht so sehr Angst haben, wie kitschig oder pathetisch klingen zu können?
Naja, ich glaube schon. Die Frage ist ja, was meint das, ich bin katholisch? Da gibt es ja nun sehr viele verschiedene Spielarten. Also die Frage ist dann, bin ich katholisch von Haus aus? Das ist ja meine Grundierung, von der ich am Anfang sprach. Bin ich Praktikant? Also nehme ich tatsächlich an diesem praktischen katholischen Leben teil? Das kann ich für mich so überhaupt nicht in Anspruch nehmen. Ich bin aber Mitglied der Kirche. Ich bin getauft. Und eben bin katholisch grundiert und ich finde, es gibt jetzt überhaupt keinen Grund, daraus irgendein Hehl zu machen. Aber ich denke schon, dass Religion und religiöse Fragen, obwohl die Religion doch im Mittelpunkt der Gesellschaft wieder viel mehr steht als vorher, zumindest so als Fluidum, das sind alles sehr schambehaftete Fragen und vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht. Ich glaube, dass das Zeigen des Religiösen, das Hervorzerren dessen, so wie es ein Kurt Flasch fordert zum Beispiel, der dann sagt, die sollen mir jetzt aber auch mal wirklich erklären, woran sie denn glauben, eigentlich unangemessen ist. Das ist wie wenn man jemanden beim Beten filmt. Ja, was ja leider Gottes mittlerweile auch geschieht. Das ist im Grunde das Letzte. Man kann nicht ein Gespräch mit Gott filmen. Ja, also eigentlich lächerlich. Und deshalb glaube ich, dass Bekennertum immer auch eine heikle Sache ist, weil man auf eine Formel zu bringen versucht, was sich dann eigentlich auch nicht auf eine Formel bringen lässt. Außer wenn ich sage, ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Ja, so. Und dann kann man sagen, wie stellen Sie sich das vor? Aber ja, ich glaube, es hat viel mit Schamgefühl zu tun.
Abschließend noch eine Frage zur Sprache, die ja immer unzureichend bleiben muss. Was bleibt, ist ein Rätsel, auch ein Zitat von Ihnen. Und das erfährt jedes katholische Kind, wenn es in die Messe geht. Es versteht kaum etwas, wenn es da der Liturgie folgt. Diese Rätsel machen aber auch kreativ. Katholischen Kindern ist das bekannt und Schriftstellern auch, oder?
Also für mich ist das bis heute so und das traue ich mir, da habe ich ein Problem, es öffentlich zuzugeben, wie sehr ich Wörter mag, die ich nicht verstehe. Das fing natürlich mit den sogenannten Kirchenliedern an, wo man also ganz vieles überhaupt nicht verstanden hat. Und das Nichtverstehen einen bestimmten Zauber auslöst, der die Fantasie anregt. Wenn man in dem Stadium verharrt, dann gerät man natürlich in den Ruf, unaufgeklärt zu sein, eigentlich genau im Zustand der süßen Dummheit zu verharren und zu sagen, naja, solange ich es nicht verstehe, muss ich mich eigentlich auch nicht damit beschäftigen. Und doch glaube ich, dass eben diese Rätsel, dieses Nichtverstehen Teil des Zugangs zur Welt sind, weil das Potenzial natürlich größer ist, je weniger ich weiß. Je mehr ich weiß, desto mehr schrumpft dieser Fundus und ich denke schon, dass man als Schriftsteller auch davon lebt, dass man vieles nicht versteht. Auch die Wörter nicht. Übersetzer werden sich da anders äußern. Also sobald sie ein Wort finden, was sie nicht verstehen, suchen sie nach der Übersetzung. Und das ist dann so schön, weil jede Übersetzung ja nicht ein Gleiches ist, sondern letztlich und endlich eine Annäherung an das, was das Wort vielleicht bedeutet. Und eigentlich weiß der Übersetzer noch besser als derjenige, der in der Unwissenheit verharrt, dass wir die wahre Bedeutung sowieso nicht ergründen können. Wir wissen auch nicht genau, was die Wörter meinen.
Vielen Dank, Felicitas Hoppe.